Service bitte.
Welcome back. Next episode. Service bitte. Und zwar diesmal mit einem Österreicher in Hamburg. Wie das funktionieren kann und was Marcel Riebes aus dem Herlin im Vierjahreszeiten in Hamburg noch so zu erzählen hat, darauf seid gespannt. Eine sehr lockere und schöne Atmosphäre, bei dem wir diesen Podcast aufgenommen haben. Also enjoy, viel Spaß dabei. Alright, so geht los. Marcel, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass du da bist.
Wir sitzen hier gerade bei dir in deinem, in Anführungszeichen, Hotel und hier im schönen Hamburg, haben tolles Wetter, optimale Bedingungen, haben auch einen ganz geilen Raum bekommen, um diese Aufnahme hier zu machen.
Schönes Zimmer, ja.
Schönes Zimmer und komfortabel und so, da können wir das mal öfters so machen. Also hätte ich nichts gegen, wenn das jetzt
immer so ist. Ein paar Mädels noch, ein bisschen Champagner dann.
Champagner und dann läuft's. Du bist hier Sommelier im Herlin.
Genau.
Aktuell 2 Sterne.
Und für das ganze Haus zuständig.
Für das ganze Haus zuständig?
Ja.
Ah, okay. Also inklusive aller Outlets.
Genau, Grill, Nick hinein, Lobby, Room Service. Obwohl ich natürlich immer Leute habe, die dann speziell nochmal für das einzelne Outlet.
Oh Jesus. Also wir müssen gleich da mehr in die Tiefe gehen. Music is the key. Auch an dich die Frage. Was ist dein, gibt es ein aktuelles Lieblingslied? Hast du irgendwas, was du gerne hörst oder ist es dir wurscht?
Nein, habe ich nicht. Also ich bin da sehr emotionsgebunden. Je nach Laune höre ich alles Mögliche. Das kann Techno sein, das kann Hip-Hop sein, kann klassische Musik sein, sehr oft beim Inventur machen, vor allem sehr hilfreich. Das kann von Wagner bis zu Vivaldi gehen und da gibt's eigentlich nichts Spezielles. Also wirklich einfach nur das, auf was ich gerade Lust habe. Herbert Grönemeyer, whatever. Also wirklich bunt gemischt.
Wagner zum Inventur machen. Motiviert das besser oder was ist das?
Ja, man wird ein bisschen konzentrierter. Ich finde, klassische Musik kann gerade bei solchen Sachen sehr, sehr helfen.
Cool, das habe ich noch nie ausprobiert. Ich höre immer genau das, was mich pusht. Was nicht immer gut ist, weil ja, wenn du dich konzentrieren musst, kannst du nichts gebrauchen, was dich pusht, aber naja,
vielleicht. Lenkt ab oft. Richtig. Also mich jedenfalls.
Vielleicht muss ich das mal ändern. Was ist so, wenn du mal ganz kurz beschreibst, so wie bist du dazu gekommen, das zu machen, was du jetzt machst? Was ist also dein Werdegang? Und wer war derjenige, der so wie gerade beschrieben, wie ein Mentor in Anführungszeichen ist oder jemand, wo man sagt so, der füllt mich mit Informationen, der bringt mir was bei, der bringt mich weiter.
Also ich habe Koch gelernt in Innsbruck, das hat damals noch einen Stern gehabt, das Restaurant Alfred Müller Schöneck. Das war sehr prägend für mich. Ich habe sehr früh gewusst, dass ich Koch werden will. Mir hat das immer gefallen, mir hat das Spaß gemacht bei meiner Family und habe wirklich einen tollen, tollen Küchenchef gehabt, der wahnsinnig produktbezogen war. Der hat nur das Beste eingekauft. Merkt man, jetzt ist er pleite. Er hat auch wirklich teilweise, ich kann mich noch erinnern, kein Geld gehabt für andere Sachen, weil er das Vermögen ausgegeben hat für Fisch, Fleisch etc. In Tirol bekommst du nicht unbedingt jetzt im Cash and Carry den besten Steinbutt, den hat er sich dann wirklich von Rangier Express bringen lassen, obwohl es eigentlich in der Kost nicht drin gewesen wäre. Das heißt, ich habe früh so diese oberste Prämisse Qualität gelernt. Habe dann irgendwann aber erkannt, dass ich doch nicht so perfekt bin in der Küche. Ich würde sagen, dass ich ganz gut kochen kann, wenn ich jetzt zu Hause koche oder so.
Ist ja auch nicht unwichtig,
habe ich einen guten Geschmack, würde ich sagen. Aber ich habe erkannt, ey, ich glaube, du machst das nicht so gut wie andere. Und dann habe ich mir gesagt, wenn du etwas nicht perfekt machst und dir nicht sicher bist, ich glaube, dann solltest du dir was anderes suchen. Und dann hat sich das zufällig ergeben, dass ich im gleichen Restaurant einen Service konnte, weil die gerade jemanden gesucht haben und ich habe gesagt, ey, ich muss immer raus, die Sachen tranchieren oder wenn es, das ist ein Omelette Surprise, es gibt ja heutzutage nicht mehr so 20 verschiedene Eissorten überbacken mit so Eiweiß und so Sternspritzer drin bei einer Hochzeit oder das war so schon recht oldschool dort in diesem Restaurant. Das musste ich immer machen und ich sage, ich mache das ja ganz gut, Chef, kann ich da raus? Ja, passt. Und dann hat das angefangen. Dann ist der Restaurantleiter dort gegangen und hat er gesagt, du machst jetzt Restaurantleiter.
Steile Karriere.
Bis dahin, und dann hat es mittlerweile wahrscheinlich den Stern nicht mehr gegeben, weil ja der Michelin aus Österreich gegangen ist.
Mhm, genau.
Und ich würde sagen, das war wirklich ins kalte Wasser. Ich würde auch heute sagen, dass ich damals komplett unterqualifiziert und dass es eigentlich fast unverantwortlich war. Aber ich musste das machen und ich habe es einfach gemacht. Ich glaube, dass ich viel Blödsinn manchmal erzählt habe, gerade beim Wein. Ich habe da, glaube ich, nicht immer die korrekte Auskunft gegeben, aber die Gäste waren zufrieden. Es war viel los.
Mit einem tollen Erlebnis nach Hause gegangen, haben was über einen Winzer gelernt, den es nicht gibt oder in der Lage.
Ja, ja. Ja. Und dann hat sich das ziemlich schnell ergeben, dass ich in einem anderen Restaurant, das 16 Punkte hatte in Innsbruck, das Pavillon, auch Restaurantleiter gemacht habe. Und da bin ich so ins kalte Wasser gekommen, musste lernen, musste am Abend mich hinsetzen und schauen, okay, was ist jetzt ein Brunello di Montalcino genau? Ich habe zwar so eine grobe Ahnung gehabt, weil mein Papa im Weinhandel tätig ist, aber natürlich Fachkenntnis hat gewusst und ja, Fachkenntnis hat gefehlt. Ja, aber so bin ich da reingekommen in den Service. Und dann irgendwann hat der Suvat Zlatic, das ist so, man kennt ihn so als im deutschsprachigen Raum, mein bester Sommelier Österreichs geworden, sehr fanatischer Sommelier, hat zu mir gesagt, fang bei mir an, dann bringe ich dir alles, was ich weiß über Wein bei. Im Zuge dessen habe ich dann Diplom-Sommelier gemacht und ja, bin dann ins Kempinski gekommen und übers Kempinski dann durch Frank Kemmer nach Hamburg in zwei Jahreszeiten. Und Suvi war sicher eine prägende Person, eher im klassischen Bereich, ist er auch eher klassisch, konservativ beim Wein. Ich muss sagen, in Wien hat es wirklich eine Person gegeben, die mich sehr, sehr geprägt hat, das Steve Breitzke, der jetzt das Must hat.
Das Must hat, genau.
Genau, also die Jungs haben mich damals wirklich, ich hatte keine Ahnung, für mich war das Größte, was es gibt, Betrüsso quasi, ja. Ich habe nur solche Sachen gekannt oder Grüner Veltliner Smaragd. Ich habe nicht gewusst, dass es einen Jura gibt, dass es Weine, die ungefiltert sind, gibt. Und die haben mir da wirklich ganz, ganz viel geholfen. Die haben mir gesagt, komm mit, wir nehmen dich in die Loire mit, wir nehmen dich auf Messen, auf Veranstaltungen mit, du kannst mit uns kosten. Und die haben mich da wirklich in den Kreis aufgenommen, was ich ihnen hoch anrechne heute noch. Und das war sehr, sehr prägend.
Und durch dieses Probieren und dieses auch Mitnehmen, ich meine, das ist auch was du für dich mitgenommen hast, dass du mit dem Bewusstsein, dass es dir gut getan hat, auch anderen Leuten ermöglicht heute? Ich meine, heute bist du ja auch als Hetzum hier, zwei Sterne und in so einem Laden wie es vier Jahreszeiten, ist mir natürlich auch irgendwo eine Vorbildfunktion für andere.
Ja, absolut. Ich muss sagen, was ich jetzt immer zu meinen Leuten sage, ihr müsst auch kommen und fragen. Ich glaube, das ist im Moment das, was ich so ein bisschen predige. Natürlich komme ich mal mit einem Glas zum Kollegen rüber und sage, koste es mal, was glaubst du, was das ist? Aber ich glaube, was man auch so ein bisschen verlernt hat, selbst wohin zu gehen und sagen, komm, zeig mir was, bring mir was bei. Ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig.
Ja. Dieser Hunger nach Entwicklung und auch die Kommunikation dessen, ne? Merken wir, also merke ich auch in meinem anderen Job, dass es ein bisschen verloren geht. Also man erwartet so ein bisschen, die gebratene Taube fliegt automatisch in den Mund.
So.
Aber dass man dafür irgendwie die erstmal fangen muss und häuten und braten und dann essen kann, so, das ist halt was viele nicht erwarten oder anders erwarten irgendwie.
Das denke ich ist ganz wichtig. Also. So halte ich es zurzeit. Kommt auf mich zu, ich bringe euch alles bei. Aber müsst mir sagen, was ihr wissen wollt.
The Present. Wir waren gerade schon mal so kurz im Anschnitt. Deine Verantwortung hier und so. Du bist für die Outlets verantwortlich, also für die Weinauswahl. Und hast dann noch die jeweiligen Leute, die in den Outlets letztendlich das dann umsetzen?
Also genau.
Dein Job ist es auszusuchen, was ausgeschenkt wird?
Ja. Genau, ja, natürlich in Zusammenarbeit. Also ich mache zwar den Head, also ich mache schon das Große und Ganze, aber ich glaube, dass das nicht ginge ohne die einzelnen Leute, die ihre Gäste dann explizit kennen. Ich bin am Abend hauptsächlich im Gourmet-Restaurant. Heißt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was an der Bar die Gäste jeden Abend bestellen. Der Barkeeper kennt seine Gäste. Das heißt, ich arbeite schon mit denen zusammen. Wenn Emma sagt, Marcel, ich brauche das bitte, dann mache ich das eigentlich. Das geht nur zusammen. Aber, sage ich den Schlussstrich, mache ich.
Okay, cool. Wie viele Sachen? Also das ist natürlich so eine typische Sommelier-Frage. Wie viele Positionen?
Sehr variabel zwischen 1.000 und 1.100.
Ich glaube,
im Januar sind wir dann bei 900, weil wir so viel verkauft haben. und aber so variiert. Und
ist natürlich auch irgendwie ein Bums an Geld auch, oder? Wenn man darüber nachdenkt, was da so liegt.
Ja, also da liegen knapp ein bisschen über 1 Million, also so 1,5 Millionen. Ist auch immer, wie gesagt, im Januar haben wir dann ganz wenig drin, da sind wir nur bei 800.000 und jetzt im Frühjahr kaufen wir dann ganz viel wieder ein, um für den Herbst wieder gerüstet zu sein, wenn die Deutschen anfangen auszutrinken. Und die Deutschen sind ja Leute, die sich einen Tag aussuchen zum Trinken und zum Feiern und das ist halt meistens Anlässe und das ist meistens zu Weihnachten und so.
Ist
und
da geben so?
Also, die Hanseaten zumindest.
Ist es so, dass dieser, ich bin ja großer Fan vom Tageswein, bin ich großer auch, Fan, auch. Also so mittags ein Glas Wein.
Daily Drinking,
finde ich großartig. Gibt es viel zu wenig, ist auch irgendwie ein Kulturgut, finde ich, was irgendwie
flöten
ist.
Im Süden.
Ja, im Süden, aber hier bei uns ist es schon teilweise, der trinkt mittags schon. Der hat auch ein Alkoholproblem oder so.
Ne? Ja, das ist so. Also wenn man in Frankreich ist, dann ist das einfach ganz normal. Also ich war gestern auch, ist noch nicht frei gehabt beim Mittagessen, wir waren zu viert, es waren 5 Flaschen Wein. Also war aber ein leichter Moselriesling.
Kenne ich von meinem Kollegen, ich hatte einen Kollegen in Frankreich, mit dem ich damals gearbeitet habe und der hat immer seine Meetings so, wenn wir bei dem waren und haben Besprechungen gemacht, so dann hieß es so, ja, 12 Uhr, ja, wir müssen jetzt los, Restaurant. Und dann kamen wir um 3 wieder zurück in die Firma, bumsvoll, weil so die 2, 3 Flaschen Wein waren da völlig normal und so. Und man war total beschwingt in diesem wieder zurück im Business. Aber so richtig konzentriert, muss ich sagen, war ich lieber vormittags als nachmittags, weil da war ich eher so ein bisschen weg.
Ja, ja, aber gut, die arbeiten auch länger, ne? Also generell im Süden oder in mediterranen Ländern ist dieses Siesta oder dieses einfach mittags ausschalten viel, viel gegebener. Als bei den Hanseaten zumindest. Das sind ja ganz genaue Arbeitsmenschen. Ja. Ich mag sie.
Also ist es so, dass das hier, dass du merkst, ich meine, man hört es ja in deiner Stimme, du kommst ja nicht aus Hamburg.
Österreich, Tirol.
Tirol. Ist das ein Unterschied vom Schlagmensch
hier? Ja, würde ich schon sagen. Was ich so schätze an den Leuten hier ist, Bescheidenheit, also ich meine, das sagt man immer, der typische Hanseat, bescheiden, meistens vermögend, weil es eine der reichsten Städte ist, man würde das aber nie zeigen. Also ich habe wirklich auch Gäste, die, sagen wir mal, sehr, sehr vermögend sind und am Abend wünschen, dass die Flasche Wein, die dann doch etwas mehr kostet, im Backoffice dekantiert wird oder belüftet wird, damit die anderen nicht sehen, was er trinkt. Ja.
Ist das so?
Ist, ja, das ist dieses Hanseatische, was ich schon irgendwo schätze. Ich finde, es sind sehr, sehr angenehme Menschen.
Das ist natürlich ein Understatement. Das würde man jetzt klischeehaft in München oder in, wo ich herkomme, Düsseldorf.
Wirklich? München?
Weiß ich nicht. Ist das in München auch so? Nee, in München wird man schon hinstellen, was man
hat. Genau, findet, da zeigt man, was man hat.
Genau, in Düsseldorf ist es auch so. Da muss das Etikett auch meist auch erst an die anderen Tische gebracht werden, damit die genau wissen, was man bestellt hat.
Ja, ja.
Ist hier anders. Okay, das ist spannend.
Absolut. Also das ist mir ganz am Anfang aufgefallen.
Wie ist das Thema Dankbarkeit oder Kommunikation am Gast? Also wenn du das mit Österreich oder Bayern und hier verbindest, sind die auch kühler hier? Oder?
Ja, sind auch kühler, aber sie akzeptieren auch, wenn man ihnen mal, in Österreich sagt man, die Schneid abkauft. Also wenn man sagt, so, jetzt ist genug, jetzt hast du hier das und das, aber na, ich zeig dir jetzt, wo der Weg lang geht. Also ein Hamburger muss man auch ein bisschen kühl behandeln. Ja, also Freundlichkeit und so ist ja immer, aber man kann einem Hamburger den Weg zeigen, man kann ihm sagen, ne, so nicht, mein Junge. Also okay. Das geht auch, das hat man mir auch von Anfang an geraten, der Herr Winkels, der hier 40 Jahre arbeitet, hat zu mir gesagt, du musst mit denen Klartext reden, sonst scheißen die dir auf den Kopf.
Ja, das habe ich festgestellt hier im Hotel, da hatte ich ein schönes Meeting und da war auch diese Floskeln, die man am Anfang so austauscht, die waren relativ schnell weg, so es war Klartext irgendwie so, wir wollen das, zack, zack, zack und damit kann man ja wunderbar arbeiten, weil du weißt halt, woran du bist.
Und, absolut.
Und alles andere ist immer so diese Interpretation von Aussagen, finde ich ganz fürchterlich. Ich liebe ja so straight ahead geradeaus. Und wenn was doof ist, ist was doof. Und wenn was cool ist, ist was cool. Aber dieses so Umschreiben und Überflüssigkeiten bin ich so kein großer Freund von. Ne?
Finde ich auch gut. Ich meine, das ist bei uns in Tirol auch so. Deshalb komme ich ganz gut klar mit den Hamburgern. Noch dazu muss man sagen, dass man generell als Österreicher immer diesen Dialektvorteil hat. Und am Abend muss ich mindestens 2-mal erzählen, wo ich herkomme. Und dann werden von meinen Gästen romantische Berg-Szenen beim Skifahren nacherzählt und wie schön es nicht ist. Also insofern habe ich einen großen Vorteil auch.
Klar, ich meine, es ist natürlich so, dass wenn Leute rausbekommen, wo man her ist, und das ist irgendwie eine Urlaubsdestination, Station oder da kann man auch Urlaub machen, dann wird natürlich erklärt, so ja, da, also ich habe da auch schon Urlaub gemacht oder wir sind da 10 Jahre lang hingefahren oder was auch immer.
Ja, ja, das ist dann immer so, wissen Sie, wo ich letztens Urlaub war? Das ist eigentlich Stubaital. Ja, genau. Und wissen Sie, wo ich übernachtet habe? Im Jagdhof. Ja, genau. Woher wissen Sie das? Naja, Sie kommen aus Hamburg. Ich zähle 1 und 1 zusammen, deshalb weiß ich, wo Sie übernachten.
Richtig,
genau. Und das ist ein Weinhotel, also Sie kommen zu uns als Gast.
Also, genau, richtig. Ich muss dann, ist die Parallele, ne? Ja. Also, aber Gäste lesen zu können, ist doch auch irgendwie spannend. Also ich meine, es hört sich jetzt ein bisschen an, als wenn es irgendwann langweilig wäre, wenn man die Story natürlich immer wieder aufgetischt bekommt.
Nee, finde ich nicht. Ich finde das immer aufs Neue spannend. Ich finde es auch irgendwann spannend, wenn man es richtig draußen hat, ne? Die Gäste zu lesen. Und die, wenn die am Gang, an der Mimik, an der Gestik, an der Brille, ich meine, jetzt immer ganz ehrlich, ich schaue auch auf die Jacke, was die Gäste anhaben, wenn ich denen die Jacke abnehme. Ja, also das können wir jetzt unter Fachleuten sagen. Ob da eine Burberry-Jacke hängt oder eine von Zara, man kann den Menschen nicht immer einschätzen, aber es spielt auch eine Rolle, was ich dem empfehle.
Also du guckst schon vorher, wie kann ich das lesen und fragst dann, was, wenn es um Weinbegleitung geht, machst du viel Weinbegleitung?
Ja, ich mache aber lieber Flaschen.
Okay. Und aufgrund dessen, was er anhat oder wie er sich bewegt oder mit welchem
Habitus ist? Das ist ein Gesamtbild, ja.
Okay.
Aber natürlich, das kann man heutzutage nur mehr schwer verallgemeinern. Ne? Ich habe Gäste, die kommen im Sommer mit kurzer Hose ins 2-Sterne-Restaurant, sind voll tätowiert. Ich habe damit kein Problem. Die sind super sympathisch, super nett. Und der bestellt eine Flasche, die man sich vielleicht klischeehaft nicht erwarten würde, sondern man würde sich erwarten, dass er sich ein Weizenbier bestellt. Dieser alte Gourmet-Gedanke noch, wo man mit Frack und Tie ins Restaurant geht. Da habe ich dann auch so klassische altmodische Gäste, die sich dann darüber beschweren. Ich beschwere mich nicht. Ich bin auf dem Standpunkt, jeder kann heutzutage in unser Sterne-Restaurant kommen, wie er will. Aber man hat natürlich schon so irgendwann so ein gewisses Gefühl, wie sich jemand gibt, wie er spricht, was er bestellen wird.
Und inwieweit du dich mit dem auch austauschen kannst? Also wie experimentierfreudig ist der? Oder was verträgt der? Oder
ja, das sieht man schon auch. Also wir machen das immer ganz lustig im Sinne, aber wir wetten immer meistens. So, ich gehe hin und so, Herr Ribis oder Marcel, Tisch 6, kann man die Weinkarte hinbringen? Ich sage, und? Grauburgunder oder kein Grauburgunder? Er sagt, schwierig. Ich glaube, Lagen-Grauburgunder. Gut, Lagen-Grauburgunder. Und ganz oft haben wir dann recht. Also es ist wirklich lustig. Ich glaube, das kann man gar nicht so genau einordnen, aber irgendwann hat man einfach so ein Gefühl dafür. Man liegt auch manchmal falsch. Also man, glaube ich, kann
natürlich nicht zu 100%. Klar. Ich meine, du kannst Leuten nur vor den Kopf gucken, das sagt man nicht umsonst so. Ne? Manchmal ist es auch so, dass man denkt, so habe ich völlig falsch eingeschätzt. Aber ich glaube, gerade ihr hier im Service, wenn man das ein paar Jahre macht und viele Gesichter gesehen hat, auf einem gewissen Niveau gearbeitet hat, dann lernt man das irgendwann. Ne? Einfach zu wissen, so was kann ich da rausholen oder nicht. Also rausholen hört sich jetzt doof an, aber letztendlich, wie belastbar ist er, wie viel kann ich investieren oder ist es ein Gast, der eher in Ruhe gelassen will, der seinen Standard nur 0815 will, gibt's ja auch.
Ich glaube, das ist das Wichtigste, das erkennt man ja innerhalb der ersten Minuten, ob ein Gast sagt, bitte lass mich in Ruhe, ich bin heute mit meinem Kollegen hier, ich möchte einfach eine schöne Flasche Wein trinken, genießen. Ich sage dann auch immer, oder unsere Prämisse ist, so, okay, dort nicht annoncieren, nur kurz sagen, die Ente oder was weiß ich, die Gänseleber und nicht lange Arien vorschwärmen, was das jetzt für ein Gericht ist.
Ach so, gerade wenn es um die Komponenten geht, meinst du jetzt?
Genau, dieses lange Annoncieren und so, da ist, finde ich, ganz wichtig, auf den Gast einzugehen. Was will er? Ja. Und manche mögen das einfach nicht. Also ich brauche es auch nicht, das lange Annoncieren. Ich bin froh, wenn ich das essen kann, genießen kann.
Ja. Ich finde es immer spannend, wenn ich es nachher... Also ich teste mich selbst dadurch, indem ich einfach sage, okay, das ist jetzt hier der Main Dish Fleisch. Und ich sage dann meistens, dass ich nicht wissen will, was die Einzelkomponente ist, weil ich testen will, ob ich... Ich bin ja kein Koch, ich bin ja Konsument, aber am Ende des Tages möchte ich natürlich wissen, so verstehe ich das da, was da drauf ist und kann ich das ableiten. Und da werde ich auch manchmal überrascht, dass es völlig was anderes war, als ich gesehen habe. Ich meine, letztendlich bin ich Konsument, aber ich finde halt, das rauszukriegen ist fast noch spannender als vorher, zu wissen, was man isst und welche Komponente was ist und welches Tüpfelchen.
Ich glaube, auch dahin sollte man kommen, dass man den Gast auch fragt, was will er für einen Abend haben. Ne? Manche haben Lust, sich zu unterhalten, hören gerne viel über das Gericht, sind eher da, weil sie Action haben wollen. Die wollen Gespräche, Spaß. Manche sind zum Genießen da und möchten ein Buch lesen und genießen nebenbei 2 Sterne und 7 Gänge. Also das ist halt wirklich...
Auch nicht schlecht eigentlich. Ne?
So jeder, wie es will, und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Fragt ihr sowas vorher ab? Nee, fragt ihr nicht. Also du guckst nach der Tagesstimmung quasi.
Genau, also das merkt man, glaube ich, schon dann ziemlich schnell, wie jemand drauf ist. Manche ändern sich auch im Laufe des Menüs. Alkohol spielt ja auch eine Rolle. Ne?
Kann locker sein, kann aber auch die Grenze verschwimmen lassen.
Ja,
ne? Ja. Kommt drauf an.
Ja, viel erlebt.
Kann ich mir vorstellen. Ist es so, hat sich das verändert in den letzten Jahren oder ist es konstant geblieben? Also ich meine, es kommen grummelige Gäste rein. Was machst du mit denen? Was machst du mit einem grummeligen Gast?
Überzeugen. Also ich muss wirklich sagen, ich bin hier in diesem Hotel schon auch viel gewachsen, weil ich einen Maître mit dem ich zusammenarbeite, der ist Engländer erstens, also der hat einen ganz eigenen Stil, würde ich sagen. Also ich mag
auch einen eigenen Humor?
Ja, genau, sehr schwarzen Humor, sehr, sehr schwarzen, tiefen schwarzen Humor. Und ich bin hier auch insofern ein bisschen gewachsen, dass ich da früher wirklich, kann mich noch erinnern, wo ich im Kempinski gearbeitet habe, total persönlich genommen habe. Ja, warum sind die schlecht gelaunt oder warum sind die arrogant und so? Das ist die falsche Herangehensweise, glaube ich. Ich glaube, wir sind Dienstleister und da muss man professionell bleiben und mittlerweile berührt mich das nicht. Also die meisten muss man dann anlächeln und die muss man wirklich abholen und so, sage ich mal, 80% wird dann ein grummeliger Gast, am Ende ein zufriedener Gast, wenn man alles richtig macht.
Wenn man alles richtig macht mit der richtigen Weinbegleitung und einem guten Food-Erlebnis?
Ja
glaube ich schon.
Aber dass das 100% kann man nicht abholen.
Nein,
klar. Aber insofern, also da muss man einfach...
Also wenn so ein Tag von so einem Entscheider so richtig fuck-up war, dann ist das Trostpflaster, was er sich gibt, wahrscheinlich hinzugehen. Aber das wird seinen Tag nicht 100% retten. Ne?
Ja.
Kommt drauf an, was dein Problem gerade ist. Ist so das Thema Kummerkasten? Kriegst du das auch?
Kummerkasten?
Ja, dass halt so Gäste auch manchmal Dinge erzählen, wo du denkst so, geht mich jetzt mal gar nichts an, aber ich bleib freundlich und Contenance oder was machst du mit denen? Tauschst du dich mit denen aus? Also habe ich immer mal wieder so als eine Story, dass Gäste sich so outen mit ihren persönlichen Sachen, die eigentlich so die Grenze so ein bisschen überschreiten.
Ja, also ich glaube, man sagt immer, dass der Barkeeper, der Psychologe oder der
Therapeut im Weiß ist.
Ich glaube, dass das genauso auf den Kellner auch zutrifft in vielen Fällen. Es gibt so viele Arten von Gästen und genau das ist doch das Spannende. Ich habe einen Gast, den darf nur ich bedienen. Der Gast ist sehr speziell, zum Beispiel, das muss ich nur kurz erzählen. Kommt rein, ich weiß ganz genau, was der will, der setzt sich nieder, spricht kein Wort, nur Hallo. Der kriegt seinen Whisky als Aperitif, eine halbe Flasche Wein, da muss ich das Glas voll machen, in das Bordeaux-Glas, trinkt immer eine halbe Flasche Bordeaux, reinkippen. Und irgendwann habe ich ihn mal gefragt, und was sagen Sie denn zu unserer Weihnachtsdeko? Dann sagt er zu mir, bin ich für die scheiß Deko gekommen oder was? Ich bin wegen dem Essen gekommen, wegen dem Wein, lassen Sie mich in Ruhe.
Nice.
Irgendwo war das ein Kompliment, wenn man nachdenkt. Sagt er, lass mich in Ruhe mit der Deko, ich komme, weil ihr einen guten Job macht, weil du mir einen tollen Wein empfiehlst und weil das Essen gut schmeckt.
Klar, letztendlich ist dafür ein Restaurant da. Und wenn er sich so darauf fokussiert, ich meine, viele sagen ja, ein Restaurant ist ein mittlerweile auch entertaining mit allen Facetten.
Ja.
Also nicht nur Geschmack und Geschmacksknospen und Auge, sondern halt auch Ambiente, Geruch, Gefühl, Wärme, Kälte, solche
Sachen. Absolut. Und so gibt es eben auch Leute, die sich ausweinen, die einfach sprechen wollen. Es gibt viele einzelne Gäste, die kommen, keine Ahnung, vielleicht eine Witwe oder ein Witwer, der hat keine Familie und freut sich, wenn man sich mit ihm unterhaltet über alles Mögliche, ob über die Deutsche Bahn, dass sie unpünktlich ist oder das Wetter, was auch immer.
Die Standarddinge, ne?
Ja.
Irgendwo. Aber ich meine, cool ist ja, wenn du, wenn so Gäste da sind und du weißt, was die wollen und die sind dann happy mit. Also ich finde das ein cooles Beispiel, dieser Typ, der da reinkommt und der weiß halt genau, was er will.
10% Tipp, rechnet das auf den Zettel aus, schreibt auf die Rechnung Tipp, rechnet genau und macht eine uralte Rechnung, so 10%, da gibt so und so viel, schreibt das auf den Zettel, schreibt es aufs Zimmer und geht. Meistens bekommt man nicht mal mit, dass er geht.
Unglaublich. Ja. Wie ist das Thema Tipp? Also wir haben es jetzt irgendwie so in dem einen oder anderen Podcast gehört, dass das so ein bisschen manchmal ein Minus ist, manchmal ein Plus, kommt drauf an, in welchem Haus du bist. So, was ist deine Erfahrung mit Tipp? Also ich meine, es ist ja ein reines à la carte, das heißt, die Leute essen und es ist nicht Happy.
Genau, nein, Happy machen wir im ganzen Modell nicht, also beim Frühstück. Aber also kann ich nicht davon sprechen, da schlafe ich meistens noch, wenn es hier Frühstück gibt. Also generell muss ich sagen, ist das Tipp sehr gut. Wir kommen eigentlich auf so 8%, ja.
Im Durchschnitt dann.
8% vom Umsatz, was dann schon ganz gut ist bei unseren Umsätzen, sage ich mal.
Ja.
Im Gourmet machst du ja einen höheren Average, ich sage jetzt im Grillrestaurant bei uns, wo die zum Mittag 80 schicken, am Abend 100, da machst du dann eher das gleiche Tipp, nur
ja, mit niedrigeren Rechnungen. Ne? Geben dann halt, ich meine, das ist natürlich auch was anderes, gut, wenn du jetzt irgendwo als Gast irgendwo bist und hast ein Ticket von 600, 700 Euro auf. Was ja passieren kann, ja, durchaus. Ja. Und sagst dann so, ja, okay, dann tue ich da nochmal, wenn du zu zweit bist, irgendwie 120 Euro Tipp. Ja. Ist das so, die 10%-Regel? Nee, dann würde man eher die sagen,
100 ja, erreicht, es, ich würde sagen, es ist eher so wirklich durchschnittlich, dass der Gast 8% gibt, ja. Also es kommt drauf an, ich habe auch Gäste, die geben 50% Tipp, aber die sind sehr selten, aber das kommt mal kann vor. Sein. Also immer Amis haben wir alle gerne, weil sie immer 20% tippen.
Okay.
Denen weiß man halt, man bekommt nichts. Obwohl, wir haben letztens, ob das unhöflich ist oder nicht, wir haben eine dänische Mitarbeiterin gehabt und die hat gesagt, sagt's doch mal den Dänen, dass hier kein Tipp gegeben wird. In Dänemark gibt man keinen Tipp, ich komme aus Dänemark. Und dann haben wir die wirklich mal die Rechnung hinbringen lassen. Dann sagt sie, ja, auf Dänisch, der Tipp ist nicht inkludiert. Dann sagt er, wie, wirklich nicht? Ja, ne, das ist nicht wie bei uns in Dänemark. Der war total überrascht. Ich sage, ich gehe hier dauernd essen in Hamburg, habe noch nie Trinker gegeben. Jetzt habe ich ein total schlechtes Gewissen. Also, einerseits
immer noch auf einem schmalen, also ich mein, manchmal Grad,
auf Unhöflichkeit und irgendwo, ja, aber ich finde schon, es gehört einfach dazu. Es ist unsere Kultur und warum soll man das nicht vermitteln? Ich finde auch, das gehört in den Reiseführer reingeschrieben, dass man 10% Tipp gibt. Beispiel, ich fliege jetzt nach Kalifornien mit dem California Wine Institute. Die haben reingeschrieben, wenn sie selber essen gehen, also die, denen geht man zusammen manchmal essen, wenn sie selbst essen gehen, unbedingt 20% Tipp geben. Haben die reingeschrieben, vorweg in die Informationen. Das finde ich wichtig, das finde ich korrekt.
Ja, weil es halt ein anderes System ist. Ne? Ich meine, da verdienen genau, die eigentlich kein Geld, sondern leben nur vom Tipp mehr oder weniger. Ja,
aber der Grundgehalt ist bei uns jetzt auch nicht so, dass man ohne Trinkgeld
nee, Highlight führen kann. Klar, aber man sollte schon, ich finde es wichtig, darauf hinzuweisen, dezent. Ich meine, ist in dem Fall natürlich super, mit viel Anstand und auch noch in der richtigen Sprache mit jemand, der auch daher kommt und einfach sagt so, hier ist das etwas anders. Erklärt natürlich für den Gast das auch.
Da muss auch der Gast passen. Also ich glaube, dass das in diesem Fall sehr gut funktioniert hat, weil der Gast ist sehr oft gekommen und irgendwann hat man eine persönliche Beziehung gehabt. Ich glaube, ich würde es mich nicht trauen, irgendeinen x-beliebigen Gast, der aus einem Land kommt, wo man kein Trinkgeld gibt, das zu sagen. Ich glaube, das wäre zu schmal, der Grat.
Richtig, genau.
Das ist immer noch. Aber im Großen und Ganzen darf man sich nicht beschweren, man hätte immer gern mehr Tipp. Aber ich sage so, wenn man damit gut leben kann und was wir eigentlich, glaube ich, bei uns im Restaurant tun, ist das echt korrekt. Was bei uns ist, wir geben 50% an die Küche ab.
Also wirklich 50-50?
50-50,
ja. Wird immer mehr. Also früher war das mal ein anderes Verhältnis. Mittlerweile ist es schon so, dass es immer mehr zu 50-50, was ich mitbekomme, sich ändert.
Finde ich korrekt, vor allem in der Sterne-Gastronomie, man muss es so ein bisschen abwägen. Ich glaube, wenn man zum Beispiel auf einer Terrasse arbeitet, wo so ein bisschen Antipasti und Co. geschickt wird, würde ich einfach straight sagen 70-30, weil da der Kellner wirklich sich zu Tode rennt. Aber bei uns spielt die Küche einfach so viel Rolle und es ist eine gute Zusammenarbeit und da geben wir 50% ab. Macht auch einfach mehr Frieden im Team, glaube ich.
Ja, vor allen Dingen wird der dann nicht hinterfragt, so ist das auch wirklich so und so. Ne? Ja, der Prozentsatz ist fair, alle freuen sich und damit ist die Mitarbeiterbindung auch in der Küche wieder eine andere. Wie viele Kollegen hast du gerade da im Restaurant, im Service?
Ah, im Service sind wir im Moment zu siebt mit 4 Aushilfen, die immer je nach dem, wie viel wir los haben, abgerufen werden.
Okay. Ja. Spannend. Wie viel Packs? Also wie viele Personen?
Variiert. Wir machen auch mal 50, das ist aber dann Maximum, wo ich sage, dass wir schon an unsere Grenzen kommen. Perfekte Zahl ist 35.
35.
Wir sind wirklich happy, da können wir schön schicken, haben trotzdem guten Umsatz, sind zufrieden.
Und kann auch trotzdem mit den Gästen noch reden und sowas, ne? Also man
hat noch
ein bisschen Raum für Individualität und muss nicht nur rennen.
Ja, manchmal muss man halt ein bisschen mehr annehmen, da können wir noch Stammgäste, Spezialgäste aber da kommen wir dann an die Grenzen.
Wenn du in die Richtung Zukunft guckst, so was, weil da sind wir ja gerade so ein bisschen bei dem Thema. Also die Zielsetzung ist ja zu sagen, warum mit den ganzen Anekdötchen und dem, was man so erleben kann im Täglichen. Wie kannst du für dich sagen, dass du daran arbeitest, deine Kollegen halt mitzuentwickeln, mitzuarbeiten und zu sehen, wie die sich entwickeln. Hast du so jemanden dabei, der irgendwie Auszubildender oder Kommi ist und der schon so richtige Entwicklung mitgemacht hat?
Ja, also vor allem bei den Auszubildenden, muss ich sagen, bin ich ganz, ganz erstaunt. Also es ist eher so sogar, dass fast die Auszubildenden die motiviertesten bei uns sind im Hotel. Also ich habe auch ein paar Chefdirons und so, die sehr viel beibringen wollen. Am hungrigsten sind wirklich die Azubis bei uns, was ich so noch nicht erlebt habe. Ich muss wirklich sagen, oft Azubis erlebt, die so, ja, okay, ich mache jetzt die Ausbildung und danach.
Dienst nach Vorschrift und dann komme ich da schon durch.
Muss ich wirklich ein großes Kompliment aussprechen. Das, was die Personalabteilung aussucht oder das, was sich hier bewirbt, ist wirklich toll. Also die wollen das wissen und die kommen zu mir. Und das macht mich schon auch stolz, vor allem, weil die auch immer wieder dann Preise gewinnen und bei Wettbewerben mitmachen. Aber einigen Azubis habe ich da eine ganz, ganz steile Entwicklung mitbekommen. Teilweise können wir mir Azubis mehr Fragen, Weinfragen beantworten als ein ausgelernter Chefdirektor. Ja, weil man natürlich irgendwann müde wird. Heißt nicht, dass man den Job schlecht macht, aber wenn sich ein Standard einstellt, dass man einfach stumpf darauf hinarbeitet, dann vergisst man vieles. Auch ich. Ich manchmal denke mir, scheiße, was war jetzt das? Du Idiot, du hast das vergessen, das gibt's auch gar nicht, weil man sich da sicher ist oder weil man einfach sich damit nicht mehr beschäftigt.
Das Tagesgeschäft, ne? So.
Ja, ja.
Mit so ein bisschen Betriebsblindheit, würde man das sagen? Weiß ich nicht.
Ja, das ist wieder was anderes vielleicht. Aber die Azubis sind wirklich, muss ich in diesem Fall wirklich hier erwähnen, weil da bin ich ganz stolz drauf.
Cool. Und wo geht die Reise hin? Also wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, für uns alle, für die im Service tätig sind, für so eine Aussicht. Jetzt bist du hier natürlich schon in einem besonderen Environment. Ich meine, es sind 2 Sterne, da gibt es schon mal nicht so viele in Deutschland. Du hast einen riesen Weinkeller, das ist für dich auch noch eine Besonderheit. Aber es gibt halt viele andere Gastronomen und viele andere Gourmet-Restaurants oder Nicht-Gourmet-Restaurants, die halt auch wirklich strugglen, weil sie halt im Service ein riesen Problem haben. Mhm. Was ist denn deine Aussicht? Was sollte man machen oder wo ist deine Idee oder ein Tipp oder irgendwas?
Also, was ich wahnsinnig gesehen habe und wir hatten am Anfang, also ich bin mit meinem Maître, habe ich zugleich gestartet und wir hatten da starke Personalprobleme im Gourmet-Restaurant. Die gibt es jetzt seit, die hat's ein halbes Jahr gegeben, ich würde sagen, seit einem Jahr gibt es die jetzt nicht mehr. Das hat aber hauptsächlich damit zu tun und das behaupte ich felsenfest, weil wir, das klingt sehr kitschig, eine kleine Familie geworden sind. Man muss wirklich, glaube ich, heutzutage dieser klassische Gedanke Chefdirant, Demi-Chefdirant, Supervisor, Restaurantmanager, das funktioniert nicht mehr. Denn wir leben in einer Zeit, wo jeder wertgeschätzt werden will, wo einfach die Leute zu Recht auch nicht mehr 3 Jahre Kommi sein wollen, weniger Tipp bekommen wollen, weil sie Kommi sind, auf den Kopf geschissen bekommen wollen. Die lassen sich das nicht mehr gefallen. Und das ist auch richtig so, dass man sich das nicht mehr gefallen lässt. Und wir haben einfach die alle in Boot geholt. Wir stehen, klar, der Maître hat das letzte Wort. Jeder hat aber Respekt vor dem Maître, weil er sie alle gleich behandelt. Da wird nicht abgestuft nach Rang oder nach Karrieregrad. Wir sind ein Team und wir wollen etwas erreichen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Seitdem haben wir keine Personalprobleme. Keiner drängt dann zu gehen. Jeder sagt, das ist so cool, das habe ich nie gehabt.
Ist es dieser Mix zwischen dem, was halt, was ich immer mitbekomme, ist halt so typisch Gen Y, Gen Z, was auch immer, ist halt dieses Verlangen nach Verantwortung und selbst machen wollen und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages sind sie ja doch happy, wenn einer da ist, der einen Hut auf hat und sagt, wo der Takt gespielt hat. Ist es das, was das Geheimnis ist? Also, dass du den Weinpaar für dich hast und der Maître das Ensemble quasi so ein bisschen steuert, in Anführungszeichen. Ist es das, was das Geheimnis ist, oder ist es nur das Teamwork?
Ja, man ist ein Kapitän, das schon, aber ich meine, man kann das auch egal auf was beziehen. Napoleon hat gesagt, du kannst eine Schlacht nicht gewinnen, wenn nicht jeder einzelne Soldat den Schlachtplan weiß. Ich kann mich noch erinnern, früher habe ich mal war ich nicht eingeweiht und es war ganz oft der Fall so, wo sind meine Zahlen? Ihr beschwert sich immer, dass die Zahlen nicht stimmen, aber ihr erklärt es mir nicht, warum die Zahlen oder was, wo ich was machen soll.
Ein verdammte Klassiker
Scheiße, wenn Gastronomie. Ich so sagen darf, verdammt, ich flug ein bisschen viel, ich bin Österreicher.
Das alles gut, wir sind hier unter uns, alles gut.
Man muss die Leute einweihen und ich zeige denen sogar meine Beverage-Zahlen und sage, schaut mal, da war ich scheiße. Warum war ich scheiße? Wir müssen das daran arbeiten. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das macht ein Kapitän, das macht ein Anführer, das macht jemand beim Fußball, das macht jemand beim Wasserball. Gibt es einen Kapitän und der schaut aber auf Augenhöhe mit seinem Team über das Ganze und somit gewinnt man. Also das, glaube ich, ist schon wichtig.
Großartig. Wenn du einen Call to Action, also einen Tipp geben kannst. Ich glaube, wir gehen davon aus, dass unsere Hörer aller Altersstruktur sind und Gäste, Entscheider sowie Mitarbeiter im Service sind. Komplett durcheinander. Wem gibst du welchen Tipp?
Dem Gast und auch dem Mitarbeiter?
Dem Gast, dem Mitarbeiter, dem Inhaber, was auch immer.
Also dem Gast gebe ich den Tipp, manchmal sich einfach auf das einzulassen, was einem vorgeschlagen wird. Ich erlebe immer wieder, dass man, wenn man die Gäste überredet, was Neues zu probieren, sind sie sehr, sehr happy. Probiert es einfach aus. Ich habe ganz viele Gäste, die einen leichten, spritzigen Weißwein trinken wollen und dann bestellen sie sich, sagen wir, unter uns Schrott. Und dann sage ich, nimm das oder nehmen Sie das. Und meistens sagen sie dann, boah, ist das geil, vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Keiner will jemanden einen Schrott andrehen. Wir wollen eigentlich nur besseres, geileres Zeug verkaufen, beim Essen sowie beim Trinken.
Klar.
Deshalb manchmal dem einfach vertrauen.
So wie auch man dem Bankberater auch vertraut. Ja, genau, richtig. Den Leuten vertrauen, die wissen, was sie machen.
Genau.
Am Ende des Tages.
Naja, also meinen Kollegen, glaube ich, gebe ich mit. Und das habe ich hier gelernt. Und das habe ich von meinem Maitre gelernt. Auch vom F&B-Manager hier, dem neuen. Ruhe zu bewahren. Ich glaube, das ist das A und O. Also ich habe mich ja mit Hansestadt Hamburg sehr beschäftigt und deshalb eine Biografie von Helmut Schmidt gelesen. Mhm. Und da wird auch immer die Ruhe erwähnt. Und ich war immer aufbrausend. Sobald, wenn es war, ja, das geht nicht, das müssen wir so machen. Und mittlerweile schalte ich drei Gänge runter, sage, okay, das bringt nichts. Ich schreibe mir das auf, ich plane etwas und ich versuche, das zu lösen. Aber ohne jegliche Aufregung. Und ich glaube, das ist einfach in der Gastro immer so, dass man gleich schreit, dass man alles scheiße findet. Ich gehe, mich interessiert's nicht mehr. Nein, das macht keinen Sinn, sondern ruhig bleiben, überlegen und daraus einen Entschluss fassen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Nichts überstürzen.
Großartig. Das ist mal Content, liebe Leute. Wir sind auch schon am Ende. Das war jetzt, ich sehe gerade mit Erschrecken, wir sind schon bei einer Zeit, die schon wesentlich über dem ist, was wir irgendwie geplant haben.
Ich rede viel, sorry.
Nein, großartig. Es geht um den Inhalt, nicht um die Zeit. Von daher großartig, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, dass du da warst.
Und stay tuned. Ja, abonniert das Ding. Wenn ihr das hier hört und das hat euch gefallen, mal ganz kurz die App starten und irgendwie im iTunes Store auf 5 Punkte gehen oder auf 5 Sterne oder so. Das schadet uns eigentlich. Weil was wir wollen, ist nämlich noch mehr fantastische Leute nach vorne bringen und Content an euch liefern und Inhalt. Und von daher, stay tuned. Bis demnächst.